Deutschlandfunk. Streitkultur.
Grüß Gott, liebe Hörer, willkommen zur Streitkultur im Deutschlandfunk. Heute zu einem Thema, an dem keiner von uns vorbeikommt. Es geht um die Zeit. Genauer um die Zeitumstellung. Wir fragen, wollen wir die ewige Sommerzeit? Zu Gast im Studio hier in Köln ist Dr. Alfred Viata, Kinder- und Jugendmediziner und ehemaliger Vorsitzender der DGSM. Das ist die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Grüß Gott, Herr Viata.
Ja, schönen guten Tag.
Und zugeschaltet in Bielefeld ist uns Professor Corbinian von Blankenburg, Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften und Volkswirtschaftler an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo.
Hallo, Herr Watzke.
Hallo, Herr von Blankenburg. Schön, dass Sie beide als Experten dabei sind und schön, dass Sie, liebe Hörer, eingeschaltet haben zur Streitkultur im Deutschlandfunk. Mein Name ist Michael Watzke. Ich bin der Bayern-Korrespondent des Deutschlandfunks. In Bayern, hat Franz Josef Strauß mal gesagt, gehen die Uhren anders. Ich habe heute Morgen in Bayern vor dieser Sendung eine Umfrage zum Thema Zeitumstellung gemacht.
Vermehrte Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen.
Kinder früher ins Bett und ach, dieses Hin und Her.
Ja, mal fehlt eine Stunde und mal hast du eine Stunde zu wenig. Also ich finde es Irrsinn.
Ich wusste gar nicht, dass da eine Umstellung ist.
Naja, wir tauchen halt dann bei den Kühen eine Stunde früher auf. Und im Herbst ist es dann das Gegenteil. Da wird halt dann eine Stunde rausgezögert. Und ich kann mich noch gut erinnern, als damals die Sommerzeit eingeführt worden ist, gab es Bedenken und dass da große Probleme entstehen. Also so ist es wirklich nicht.
Eine Umfrage war das zum Thema Zeitumstellung. Herr von Blankenburg, wollen Sie die ewige Sommerzeit?
Ja, ich präferiere die Sommerzeit gegenüber der Winterzeit, weil sie zu einem geringeren Stromverbrauch der Privathaushalte führt. Wir haben dazu an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe eine umfassende Analyse durchgeführt. Hieraus geht hervor, dass es durch die Zeitumstellung im Vergleich zu einer reinen Sommerzeit nicht zu Stromersparnissen kommt. Im Gegenteil, bei einer ganzjährigen Sommerzeit wird bei Privathaushalten sogar weniger Strom verbraucht. In den Abendstunden verbrauchen Haushalte den meisten Strom. Zudem wird weniger Strom verbraucht, wenn es heller ist. Im Umkehrschluss verbrauchen private Haushalte bei einem System mit ganzjähriger Sommerzeit weniger als bei der Zeitumstellung, da so die Effekte von mehr Helligkeit in den Abendstunden bereits ab dem frühen Frühling genutzt werden können und nicht erst ab Ende März.
Professor Corbinian von Blankenburg war das. Und hier im Studio in Köln Alfred Viata. Herr Viata, wollen Sie die ewige Sommerzeit?
Nein, auf keinen Fall. Denn die sogenannte Winterzeit entspricht der mitteleuropäischen Zeit und das ist unsere Normalzeit. Das bedeutet, die intensivste Sonnenstrahlung ist am Mittag. Das entspricht am ehesten dem Rhythmus unserer inneren Uhr, die unser Schlaf-Wach-Verhalten steuert. Nach Umstellung auf die permanente Sommerzeit wird es im Winter morgens eine Stunde später hell. Dadurch würden Konzentration und Ausdauer eingeschränkt, Leistungseinschränkungen in der Schule und im Beruf wären zu erwarten und ein gesteigertes Unfallrisiko. Das wirkt sich ganz besonders negativ bei Jugendlichen aus, die ihrem chronobiologisch bestimmten Rhythmus zufolge sowieso schon durch den frühen Schulbeginn in ihren Leistungen eingeschränkt sind. Letztlich würde die permanente Sommerzeit bei vielen Menschen zu einem chronischen Schlafdefizit führen mit erheblichen gesundheitlichen Folgeproblemen.
Darüber diskutieren wir jetzt in der Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk. Das Europäische Parlament in Straßburg hat vor kurzem entschieden, die Zeitumstellung abzuschaffen, und zwar im Jahr 2021, also in 2 Jahren. Bis dahin sollen die einzelnen EU-Staaten mitteilen, welche Zeit sie dauerhaft beibehalten wollen, also Winter- oder Sommerzeit. Herr von Blankenburg, Sie sind für die Sommerzeit. Das klingt ja auch erstmal schöner als Winterzeit, oder?
Ja, also um das vorwegzuschicken, ich glaube, wenn man eine Umfrage machen würde, wo man nach Sommer oder Winter fragen würde, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, sie würden für immer Sommer bevorzugen. Aber es ist so, wir haben uns das vor allen Dingen ökonomisch angeschaut und zwar den Stromverbrauch ins Auge genommen. Um das Ergebnis unserer Analyse vielleicht ein bisschen einzuordnen, ist es so, dass wir zunächst einmal, und deswegen bin ich ganz bei Herrn Viata, dass wir sagen, also die Zeitumstellung macht keinen Sinn.
Warum denn eigentlich nicht, wenn ich da nochmal einhaken darf, weil das war ja doch immer das Argument, das man gesagt hat, mit der Zeitumstellung kann man Strom sparen.
Ja, genau, das ist aber nicht der Fall. Es gibt da mehrere Studien dazu und der Grund darin liegt, dass man gedacht hat, durch die Einführung der Sommerzeit würde man Energie sparen, weil man so die Tageshelligkeit besser ausnutzt und dann weniger Energie verbrauchen würde. Wenn man aber dem entgegenhält, dass man das ganze Jahr über Sommerzeit hätte und im Hinterkopf hat, dass der Hauptstromverbrauch von Privathaushalten halt in den Abendstunden nach Feierabend stattfindet, dann würde man diesen Sommerzeiteffekt schon halt früher nutzen und auch noch in den Herbst hinein. Im Ergebnis kommen wir mit unserer Analyse auf ungefähr 30 Millionen Euro Ersparnis einer ganzjährigen Sommerzeit gegenüber der Zeitumstellung. 30 Millionen klingt jetzt erstmal für den einzelnen Haushalt viel, ist volkswirtschaftlich aber fast unbedeutend. Wenn man gegenüber der Zeitumstellung jetzt zu einer ganzjährigen Winterzeit wechseln würde, dann hätte man einen Nachteil auch von ungefähr 30 Millionen Euro. Die Dimension 30 Millionen Euro rechtfertigt vermutlich als einziges Argument nicht die Entscheidung, jetzt zu sagen, wir machen ganzjährig Sommerzeit.
Ja, man muss ja auch die gesundheitsökonomischen Aspekte mit berücksichtigen, wobei ich sehr froh bin, Herr von Blankenburg, dass durch Ihre Studie wir mal ein objektivierbares Kriterium dafür haben, was bei der permanenten Sommerzeit wirklich positiv sein könnte. Das wird ja sonst nur emotional argumentativ erfasst. Aber für mich rechtfertigt das nicht die Nachteile. Und bedenken Sie bitte auch, der Strom, der in den privaten Haushalten eingespart wird, der muss in öffentlichen Gebäuden, in den Schulen, wo auch immer, zusätzlich investiert werden. Ganz abgesehen davon, dass ja die Zukunft sowieso mit anderen Energiekosten rechnet, als das derzeit der Fall ist. Durch die Umstellung auf das LED-Licht werden ja die laufenden Energiekosten sowieso geringer, wobei die Kosten für die Leuchtmittel steigen werden.
Bleiben wir mal bei den wirtschaftlichen Dimensionen, bevor wir dann mehr über Gesundheit und auch über die politische Dimension der Zeitumstellung oder der Sommer- und Winterzeit reden. Damit wir das nochmal definieren, Herr von Blankenburg, was heißt denn genau Sommerzeit?
Ja, also Sommerzeit, was wir im Sommer, sage ich mal, seit 1980 erleben. Im Vergleich zur Zeitumstellung ist es so, dass die Uhren vorgestellt werden bei Umstellung auf Sommerzeit. Dadurch haben wir sozusagen Abend gefühlt eine Stunde Länge Helligkeit.
Genau, es ist 9 Uhr. Eigentlich wäre es erst 8 Uhr, aber jetzt ist schon 9 Uhr, aber es ist trotzdem noch wunderschön hell.
Genau, und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass sozusagen der Morgen dadurch etwas dunkler wird, was im Sommer kaum auffällt, weil es morgens sowieso hell ist, was aber im Winter natürlich doch auffallen würde. Also wenn man sich das vorstellen würde, Sommerzeit das ganze Jahr, dann hieße das im Winter, im tiefsten Winter, so Ende Dezember, dann würde es in Köln so gegen 9.30 Uhr, 9 Uhr erst hell werden, gegenüber 8 Uhr, 8.30 Uhr, wie es zur Winterzeit wäre.
Die Stromersparnis ist ein wirtschaftlicher Faktor, aber was ich mich frage ist, wenn ich abends länger den Sonnenschein oder die Helligkeit genießen kann, in Bayern zum Beispiel im Biergarten, bin ich dann glücklicher, zufriedener, vielleicht sogar produktiver und arbeite dann am nächsten Morgen gerne ein bisschen länger im Dunkeln als sonst?
Also natürlich ist es so, ausgeschlafene Arbeitnehmer sind produktiver. Konzentrierte Arbeitnehmer sind produktiver. Und ich glaube schon, dass das eng zusammenhängt mit dem Biorhythmus. Um allerdings vielleicht die Diskussion noch ein bisschen zu erweitern, weil ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, möchte ich noch mal kurz auf die Umfrageergebnisse hinweisen. Also wir haben auch eigene Umfragen durchgeführt, zusammen mit der Technischen Universität Braunschweig deutschlandweit. Und wir sind da zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen wie die EU-Kommission in ihrer Umfrage. Erstmal, dass rund 85% die Zeitumstellung ablehnen. Dann war aber unter den Ablehnern der Zeitumstellung war mehr als die Hälfte hat sich ausgesprochen für eine permanente Sommerzeit und etwas weniger als die Hälfte für eine permanente Winterzeit.
Da muss ich mal fragen, Herr Viata, glauben Sie, dass die Menschen das deshalb getan haben, weil es besser klingt, Sommerzeit? Oder glauben Sie, dass sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben und auch alle Folgen dieser Entscheidung kennen?
Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, bevor man so eine Umfrage macht, dass man sehr ausführlich und sehr seriös über das Für und Wider auch aufklärt. Das ist bei der der EU-Umfrage nicht erfolgt. Die war von der Vorbereitung her dilettantisch. Und ich kann nur sagen, wenn eine Aufklärung erfolgt wäre, dann wären die Ergebnisse mit großer Wahrscheinlichkeit anders gewesen. Bedenken Sie bitte, was die Lichtverhältnisse angeht, dass wir bei einer permanenten Sommerzeit in Europa an 76 Tagen mehr als bisher einen Sonnenaufgang erst nach 7 Uhr haben. Das heißt, und Herr von Blankenburg hat es ja schon gesagt, manchmal wird es dann, je westlicher man kommt, umso später, es um 9 oder 9:30 hell. Und das beeinträchtigt unser Wachverhalten ganz erheblich. Wir brauchen das blaue Tageslicht, das natürliche Licht am Morgen, um wach und fit zu sein. Das macht uns nicht nur wach, sondern das führt auch dazu, dass unser sogenanntes Glückshormon, das Serotonin, ausgeschüttet wird, was dann auch zu einer Zufriedenheit und zu einer Ausgeglichenheit führt. Serotonin ist das Ausgangsprodukt für das Melatonin, also das Einschlafhormon, was abends wirkt. Und wenn wir tagsüber kein hinreichendes Serotonin haben, werden wir abends umso schlechter schlafen können.
Sagt Alfred Viater, der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Und er ist auch Kinder- und Jugendmediziner. Spielt das gerade bei Jugendlichen, bei Kindern eine große Rolle, Herr Viater?
Ja, das spielt bei Kindern und Jugendlichen eine größere Rolle als bei Erwachsenen. Und deshalb ärgert es mich ungemein, dass bei dieser Fragestellung einmal wieder Kinder und Jugendliche außen vor gelassen werden. Wir haben in der Pubertät eine Verschiebung des zirkadianen Rhythmus hin zum Spättyp. Das heißt, Jugendliche werden während der Pubertät später müde und können auch später erst einschlafen, als das im sonstigen Leben der Fall ist. Und das führt dazu, dass sie morgens länger schlafen müssten. Wenn sie sowieso schon morgens länger schlafen müssen und dann noch die ersten Schulstunden im Dunkeln verbringen müssen, beziehungsweise mit einer Beleuchtungsstärke, die nur einen Bruchteil des natürlichen Lichtes ausmacht, dann sind weitere Leistungsminderungen vorprogrammiert.
Da schalte ich jetzt nach Bielefeld zu Professor von Blankenburg. Der hat eher mit Studenten zu tun. Über Studenten sagt man, dass sie deshalb um 7 Uhr aufstehen, weil um 8 Uhr die Geschäfte zumachen. Herr von Blankenburg, mit einem Augenzwinkern. Kaufen Sie das, was der Herr Viata gerade gesagt hat, oder ist das übertrieben?
Nein, ich glaube, dass Herr Viata da auf einen wichtigen Punkt hinweist. Aber ich glaube, dass Herr Viata auch ein bisschen zu kurz greift. Weil wenn man sich die Umfragen anschaut, und ich kann auch was dazu beitragen, weil wir haben unsere Umfragen auch ausgewertet nach der Altersstruktur. Aber auch unabhängig der Altersstruktur kommt man zum Ergebnis, je nachdem, welcher Umfrage man folgt, dass wir gespalten sind. Also es gibt, sage ich mal, Sommerzeitbefürworter und Winterzeitbefürworter. Und das legt bei mir als Volkswirt die Vermutung nahe, dass es in Deutschland nicht den einen Biorhythmus gibt und die eine Präferenz, sondern dass das ein bisschen typabhängig ist. Und das ist auch das, was mir zurückgespielt wurde in den Umfragen. Da sagen die Gegner der ganzjährigen Sommerzeit, uns stört das, dass es morgens dann so lange dunkel ist. Und die Befürworter sagen, also uns freut das, dass es abends so lange hell ist. Und ich glaube, dass wir das in der Diskussion berücksichtigen müssen, dass wir hier nicht von Durchschnitt reden können, sondern dass wir unterschiedliche Nutzergruppen haben.
Wir unterscheiden die Bevölkerung in unterschiedliche Chronotypen. Auf der einen Seite ist der extreme Frühtyp, der morgens um 6 schon fit ist. Und auf der anderen Seite ist der extreme Spättyp, der abends so aktiv ist, dass er erst um Mitternacht oder um 1 Uhr regelmäßig zu Bett geht. Wobei die Spättypen, die extremen Spättypen gegenüber den extremen Frühtypen überwiegen. Das erklärt natürlich diese unterschiedlichen Auffassungen in der Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt einmal berücksichtigen, für welchen Chronotypus ist die permanente Sommerzeit schädlich und welche macht die permanente Sommerzeit nichts aus, dann muss man sagen, dass die Spättypen, die ja etwas in der Überzahl sind, letztlich dadurch viel mehr benachteiligt sind, weil dadurch ein weiteres Schlafdefizit entstehen würde. Wir sprechen vom sozialen Jetlag, was durch die Einführung der permanenten Sommerzeit um über 30 Minuten zunehmen würde gegenüber den jetzigen Verhältnissen.
Ich möchte mal ganz kurz unterbrechen für ein sozusagen kleines Gedankenexperiment, weil ich glaube, dass wir hier zwei unterschiedliche Dimensionen betrachten bei der Diskussion.
Und das ist beim Thema Zeit natürlich spannend.
Ja, ganz genau. Man stelle sich mal vor, wir würden uns ganz verabschieden von dem Zeitsystem und würden sagen, wir führen jetzt die permanente Weltzeit ein, die es übrigens auch gibt, die beispielsweise von den Piloten befolgt wird. Also erstmal, wir hätten die Zeitumstellung nicht mehr, das wäre sehr angenehm. Wirtschaftlich wäre das übrigens auch die optimale Zeit, weil zu all unseren Handelspartnern hätten wir keine Zeitverschiebung mehr. Aber wir wären dann gezwungen, und deswegen ist das Gedankenexperiment, glaube ich, hilfreich, uns mit unserem Verhalten nach der Tageshelligkeit auszurichten. Mhm. Ich glaube, dass das auch, sage ich mal, in uns steckt. Also das kann ich zwar nur vermuten, da ist ja Viata der Experte, aber das erscheint mir doch jetzt eine Chance zu sein, dass wir sagen, wenn wir diese Diskussion führen, und ich glaube, sie muss geführt werden, weil wir halt unterschiedliche Interessensgruppen haben. Wir haben die Befürworter von Winter- und Sommerzeit quasi in gleichen Lagern. Und das hat was mit Lebensweisen zu tun. Und ich glaube, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ob wir nicht als Gesellschaft uns wieder stärker mit unserem Tagesrhythmus an der Helligkeit ausrichten sollten.
Herr Viata?
Ich denke, da sind wir im Moment genau in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Die Digitalisierung, die permanente Erreichbarkeit und die 7 Tage, 24 Stunden Aktivitäten gehen ja genau in diese Richtung. Wenn wir einmal nach Russland schauen, dort war die permanente Sommerzeit 3 Jahre lang bis 2014 eingeführt und sie ist dann wieder abgeschafft worden, unter anderem, weil die Depressionen bei Kindern und Jugendlichen zugenommen haben. Darüber hinaus gibt es Untersuchungen sowohl aus Russland als auch aus den USA darüber, dass das Krebsrisiko in den Bereichen, die praktisch an der westlichen Grenze der Zeitzonen liegen, also vergleichbar mit dem, was wir durch die Sommerzeit jetzt schaffen würden, deutlich höher lagen als in den anderen Bereichen. Und ich frage mich ernsthaft, wollen wir unsere Gesellschaft ein Massenexperiment zumuten mit einem Ausgang, was die gesundheitliche Risiken angeht, was bereits jetzt wissenschaftlich begründet absehbar ist. Und zwar für einen Teil der Bevölkerung gesundheitsschädlich, nicht für alle.
Ein gesellschaftliches Massenexperiment an der Bevölkerung, befürchtet Alfred Viata durch die permanente Sommerzeit. Das ist harter Tobak. Herr von Blankenburg, müsste man bei Einführung der Sommerzeit auch etwas am Biorhythmus ändern, an den Arbeitsabläufen unserer Gesellschaft?
Wenn man eine permanente Sommerzeit hat, ja, man müsste was ändern. Man müsste vor allen Dingen was im Winter ändern. Dass es dann sehr spät hell wird, da müsste man sich drauf einstellen sozusagen. Ich finde, da kann man ruhig auch mal Schulanfangszeiten hinterfragen. Ich glaube, dass dann Unternehmen nachziehen würden. Wenn man sich überlegt, dass wir beim Abitur nach 12 Jahren ein Experiment eingeführt haben, was, glaube ich, auch große Schäden gehabt hat, dann ist die Frage erlaubt zu sagen, wollen wir jetzt ein Experiment einführen? Ich glaube, wir müssen uns das gut überlegen. Und deswegen müsste man bei der Sommerzeit sicherlich da die Schulanfangszeiten vor allen Dingen im Winter anpassen. Wenn man die jetzt auch im Sommer anpassen würde, hätte man gleich noch ein weiteres Problem gelöst. Nämlich, weil im Sommer ist ja bei permanenter Sommerzeit auch lange hell. Es gehen die Leute spät ins Bett. Die sitzen abends noch im Biergarten oder gehen Sportaktivitäten nach, kommen dann später in den Schlaf. Aber wenn sie später aufstehen müssen, hätte man das Problem auch gelöst. Anderes Szenario, ganzjährige Winterzeit. Bei der ganzjährigen Winterzeit, da wäre es im Sommer, im tiefsten Sommer würde es schon um 3:30, 4 Uhr morgens hell werden. Also wenn man seinen Tagesrhythmus darauf anpassen möchte, dann müssten wir darauf reagieren und den Tag entsprechend noch früher beginnen als jetzt. Ich glaube, wenn man diese beiden Szenarien mal durchdiskutiert, dann würde am Ende die Sommerzeit vorne liegen.
Ich sehe keinen plausiblen Grund für die Einführung der permanenten Sommerzeit, außer Ihren Studienergebnissen, die eine Reduktion des Stromverbrauchs in den privaten Haushalten nachgewiesen hat. Das ist ein Argument, aber das kann doch nicht ausschlaggebend dafür sein, dass man Millionen von Menschen einem Experiment aussetzt, was sicherlich für einen Teil gesundheitliche Schäden zur Folge hat. Der umgekehrte Fall ist, andere, die jetzt sagen, ich fände die Sommerzeit besser, werden durch die permanente Winterzeit keine gesundheitlichen Schäden
davon tragen. Das nicht, aber sie würden wahrscheinlich dann eben diese Stunde im Biergarten im Sommer verlieren. Und das finden natürlich viele sehr schade.
Genau, und das muss ich jetzt noch kurz anfügen. Das ist genau das zweite Argument. Also man hat energetischen Vorteil. Und wenn man sich die Umfrageergebnisse anschaut, da kann man sich es natürlich einfach machen und sagen, naja, die Leute, die haben nicht gewusst, was sie da antworten. Aber ich sag mal, diese Form von Interpretation ist, glaube ich, politisch riskant. Also das außer Acht zu lassen, dass hier ein Großteil, nämlich die Mehrheit, sich für die Sommerzeit ausspricht, das ist, glaube ich, eine Art Lebensgefühl. Dass sie sagen, naja, wenn es morgens bei der Arbeit noch ein bisschen dunkel ist, das stört mich nicht so sehr, da sitze ich sowieso vorm Rechner. Aber wenn es abends länger hell ist, dann kann ich abends meine Freizeitaktivität anders gestalten und würde dann auch zufriedener und glücklicher und auch produktiver sein.
Naja, das war ja keine repräsentative Umfrage. Insofern muss man mit den Ergebnissen schon vorsichtig umgehen.
Sie haben beide die politische Dimension dieses Themas erwähnt. Ich habe schon gesagt, das EU-Parlament hat die Abschaffung der Zeitumstellung zum Jahr 2021 beschlossen, mit großer Mehrheit. Aber die große offene Frage ist, was passiert dann? Bekommen wir in Europa eine einheitliche Zeit oder einen großen Flickenteppich, weil sich die Länder nicht einigen können? Und dann gilt in Deutschland vielleicht die Winterzeit, in Frankreich die Sommerzeit, in Spanien wieder die Winterzeit und ich muss auf Reisen ständig die Uhr vor- und zurückstellen. Herr Wiater, wäre das nicht kontraproduktiv?
Das spiegelt ja den Zustand der EU wieder im Moment. Das ist insofern nicht verwunderlich. Was mich aber wundert, ist, dass die Politiker, die bei der Feinstaubdebatte sich so sehr um den Gesundheitsschutz kümmern, bei dieser Sommerzeit-Winterzeit-Debatte sich völlig ausklinken. Und wenn Herr Altmaier argumentiert, entschuldigen Sie die Formulierung, aus dem Bauch heraus, dass er gerne Sommerzeit ständig hätte, ist das für mich jetzt keine politisch seriöse Aussage.
Und der Bauch von Herrn Altmaier, der ist sicher sensitiv, er ist groß genug. Herr von Blankenburg, glauben Sie, dass die Tatsache, die Herr Wiater gerade benannt hat, nämlich, dass die Politiker sich da auch gar nicht aus dem Fenster lehnen oder mal Initiative ergreifen, auch damit zu tun hat, dass sie sich eigentlich immer mit der Hälfte der Bevölkerung verscherzen, wenn sie sich für die Sommer- oder für die Normalzeit einsetzen?
Man darf durchaus ein Fragezeichen daran machen, ob wir wirklich die Zeitumstellung abschaffen werden. Also politisch ist das hochsensibel. Das liegt genau daran, dass die Bevölkerung, und zwar in Gesamteuropa, wirklich gespalten ist. Und wenn man so eine Entscheidung trifft, dann würde man per se 50% unzufrieden machen, was eine Wiederwahl vermutlich gefährden würde. Ich glaube, dass es deswegen halt wichtig ist, und da wiederhole ich mich, diese Diskussion zu führen. Ich bin auch der Meinung von Herrn Wiater, dass sich vermutlich gar nicht alle darüber klar sind, was eine ganzjährige Sommerzeit bedeuten würde. Und wenn man diese Diskussion führt und vielleicht auch die Diskussion führt darüber, welche Möglichkeiten haben wir, unser Verhalten an die Tageshelligkeit anzupassen, auch als Staat, weil da kann man, sage ich mal, Flöcke in den Boden hauen und sagen, wir setzen Schulanfangszeiten vielleicht weiter nach hinten. Wenn man diese Diskussion führt, dann kommt man vielleicht zu einem Ergebnis, das dann auch politisch tragbar wäre.
Aus meiner Sicht spielt die Gesundheitsvorsorge auch in dieser Fragestellung die entscheidende Rolle. Und die sollte auch politisch hinreichend berücksichtigt werden. Wir haben in Deutschland derzeit bereits 6% der Bevölkerung, das sind bei 80 Millionen Einwohnern, 4,8 Millionen Menschen, die eine behandlungsbedürftige Schlafstörung haben, im Sinne der Ein- und Durchschlafstörungen. Unter der permanenten Sommerzeit wird diese Zahl zunehmen. nehmen. Und ich halte es Wohlbefinden des einen oder anderen hin oder her für unverantwortlich, diese Risiken einzugehen.
Sagt Alfred Viata, ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, in der Sendung Streitkultur im Deutschlandfunk. Und das Thema war Zeitumstellung, wollen wir die ewige Sommerzeit? Meine Herren, hier im Studio Köln und in Bielefeld, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben zum Mitdiskutieren. Und liebe Zuhörer, danke Ihnen fürs Einschalten und Dabeisein. Ich hoffe, diese Sendung hat Ihnen mit neuen Argumenten, mit neuen Sichtweisen dabei geholfen, eine wichtige Frage zu beantworten, nämlich: Wollen wir lieber mit der ewigen Sommerzeit oder der ewigen Winterzeit leben, wenn in 2 Jahren die Zeitumstellung in Europa Geschichte ist? Wie auch immer Ihre Antwort lautet, eines ist sicher, es sind spannende Zeiten in Europa. Und jetzt ist es Zeit für die Sendung Kultur heute im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Watzke.